Was mir heilig ist, mein Kaffee am Morgen, mein Feierabend, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden. Wenn wir sagen, uns ist etwas heilig, dann meinen wir damit, dass wir etwas nicht aufgeben wollen, wo keiner auch das Recht dazu hat, es anzurühren, mir reinzureden dabei, es kaputt zu machen, mich dabei zu stören. Es gibt viele dieser Alltagsheiligkeiten. Ihr kennt vielleicht jeder das eigene, was man nicht aufgeben will oder was einem so wichtig ist, dass man es bewahren will. Es gibt diese Alltagsebene von Dingen, die uns heilig sind. Und es gibt auch eine geistliche, eine göttliche Ebene von Heiligkeit. Eine Ebene, die ja, die Menschen in ihrem Glauben wichtig sind, die sie mit ihrem Glaubensleben auch verbinden. Das Gebet, Gemeinschaft, stille Zeiten, Beziehung mit Gott, pflegen. Und ich finde, dass wir in unserer heutigen Zeit so ein bisschen diese Dimension für das Heilige verloren haben. Vielleicht kennst du das, dieses Gefühl von Erhabenheit und Größe, wenn man zum Beispiel in einer riesigen Kathedrale oder Kirche steht, nach oben schaut und die ganzen Rundbögen sieht, den Altarraum, diese heilige Stille, den Hall in diesen Gebäuden. Und das lässt mich so oft so ehrfürchtig werden, wenn ich in solchen Gebäuden bin. Und Ehrfurcht ist ja generell auch ein alter Begriff. Aber ich glaube, ihr kennt das selbst, so Orte in unserer Welt, die eine heilige Größe, eine heilige Ehrfurcht beinhalten. Eine Dimension von heiligen Momenten, die so geistlich auf mehr hindeuten. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch der Gipfel eines Berges, wenn man da oben steht und auf dem Gipfel und nach unten schaut und die Alltagssachen so klein werden und man dem Himmel sich so nah fühlt. Das können auch Gefühle sein, wo man Erhabenheit erlebt, Ehrfurcht vor der Natur, vor der Größe der Welt. Ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir diese Orte und Momente immer mehr verlieren in unserer Zeit. Wir machen uns immer weniger auf die Suche nach ihnen, nach der Stille, nach Erhabenheit, lassen uns immer weniger auf Ehrfurchtsmomente ein, meiden das Einatmen geistlicher Momente. Das ist doch irgendwie Gefühlsduselei, mag man da vielleicht sagen. Das ist nicht relevant fürs Leben, das ist nicht alltagsnah. Das sind Anforderungen für den Alltag, die irgendwie überhaupt nicht nötig sind. Dass das irgendwie dazu beiträgt, dass das Leben gemeistert wird. Nicht relevant für Beruf, für Beziehungen, für unsere heutige Zeit. Ich habe gar keine Zeit dafür, irgendwie, diese Orte zu suchen oder Zeit dafür, Ehrfurcht einzuatmen. Ich gebe euch jetzt mal einen ganz kurzen Moment, wo ihr mal selbst überlegen könnt, wo habt ihr solche Orte, solche Momente schon mal erlebt? So ein Gefühl, so eine Situation, so ein Ereignis, wo du das letzte Mal innegehalten hast und gedacht hast, hier empfinde ich Ehrfurcht, hier empfinde ich Größe. Denk mal einen Moment drüber nach. Ich glaube, umso mehr wir diese Suche nach ehrfürchtigen, heiligen Momenten verlieren, desto fremder wird uns Gott auch als eben der Heilige. Ehrfurcht ist ja generell, wie ich sagte, ein altes Wort. Das ist etwas sperrig, etwas öde, klingt ein bisschen altbacken. Dabei ist die Bibel wirklich durchdrungen mit Momenten, wo Menschen eine solche Ehrfurcht erleben, weil sie Gottes Heiligkeit sehr nahe kommen. Und wir vernachlässigen immer mehr Gott mit dieser Heiligkeit, mit einer Ehrfurcht in Verbindung zu bringen. Gott muss unbedingt heutzutage nahbar sein, der Buddy, der Freund, der Papa, der sofort zur Stelle ist, der tröstet, der rettet, der meine Sprache spricht. Und ja, das ist auch wichtig, Gott auch so zu erleben. Aber was ist mit dem, der sich beim Propheten Jesaja selbst als der Heilige bezeichnet und fragt, mit wem wollt ihr mich vergleichen, ihr Menschen? Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, heißt es auch am Anfang von Jesaja. Oder im Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. In 2. Mose 24, da steigen einige Älteste des Volkes Israel zusammen auf einen Berg und sehen direkt in die Heiligkeit Gottes und finden Worte dafür, das zu beschreiben, die sehr von Größe und mächtigen Bildern geprägt ist. Generell ist Gott auch überhaupt nicht sichtbar. Da steht schon 1. Johannes 1, Vers 18. Und wer ihn sieht, der erlebt in der Bibel ganz oft so ein Glücksgefühl, weil er weiß, dass Gott eigentlich nicht sichtbar ist. Und wer ihn sieht, der muss eigentlich sterben. Wie zum Beispiel Jakob nach seinem Kampf am Jabbok, 1. Mose 32. Ich habe Gott von Angesicht angesehen und ich lebe noch. Er freut sich richtig an dieser Stelle. Ne? Die Menschen damals wussten, Gott ist nicht sichtbar und wer ihn sieht, der muss sterben. Und wer nicht stirbt und ihn gesehen hat, der kann sich glücklich schätzen. Gott erscheint an diesen Stellen in der Bibel oft für unsere Brille heute nicht greifbar. Er erscheint distanziert, nicht sichtbar, unglaublich weit weg und entfernt, wenn man diese Verse und Momente liest. Und das Verhalten der Menschen im Alten Testament ist so oft so staunend, so ehrfürchtig eben, so ungläubig. Und heute erlebe ich aber auf der anderen Seite auch Gottesbilder, wo es so wirkt, als ob schon Gott so durchdekliniert ist, so verstanden erscheint, fertig erzählt, wo alle Nähe gefallen ist oder alle Distanz überwunden ist schon mit dem, wie wir ihn sehen. Ausgezählte Charakterstudien vor Gott. Alles ist irgendwie verfügbar, was wir über Gott wissen. Und ich glaube, das eine muss das andere auch nicht ausschließen, aber die Macht und die Größe, die in dieser heiligen Dimension von Gott liegt, die ist sehr wertvoll, mal näher zu betrachten. Was die Bibel meint, wenn der Begriff des Heiligen in Zusammenhang mit Gott auftaucht, das meint, Gott ist ganz anders, als eure menschlichen Gedanken es fassen können. Gott ist zwar immer derselbe, aber er ist auch immer der andere, der sich nicht festlegen lässt, der nicht durchschaubar ist, der eher nicht greifbar ist, der unfassbar ist. James Packer, kanadischer Theologe, beschreibt es so, dass wir heute gar nicht mehr in der Lage sind, mit dieser Grenzenlosigkeit, die im Wesen von Gott verankert ist, dass wir diese fassen können, diese Grenzenlosigkeit. Dass wir gar nicht mehr klarkommen mit seiner Weisheit und mit seiner Macht, überhaupt auch damit zu rechnen. Ich habe mein Bild, mein Muster, mein System, wie Gott Dinge leiten sollte und lenken sollte, wie er wirkt, wie er redet, wie er zu sehen ist. Aber Gott, der Heilige, ist immer souverän. Dieses Unnahbare, was diese biblischen Akteure in Ehrfurcht erstarren lässt, das drückt aus, in Gott, in mir alleine, liegt die Wahrheit dieser Welt, nicht in dir, Mensch. In mir liegt die Weisheit, die Weite allen Wissens, die Macht über Leben und Tod, nicht in dir, Mensch. Dieses ganz andere, große, diese verborgene Dimension von Gott lässt meinen Verstand an seine Grenzen kommen und zeigt immer weiter, auch als meine Gedanken es je irgendwie könnten, je zu denken vermögen. Das lässt Gott immer anders sein, weil mein Wunschdenken lässt Gott immer festlegen. Und diese Heiligkeit, diese Distanz, die das auch zeigt in der Bibel, die heißt immer, Gott ist anders, als du denkst. Ja, aber auch bei aller Distanz, die dieses Gottesbild auslöst, ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, Gottes Heiligkeit, die Ehrfurcht vor Gott, die ist nie auf Trennung ausgerichtet. In Matthäus 5, Vers 48 steht, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Dadurch, dass er den Weg gegangen ist, selbst Mensch zu werden, in den Tod zu gehen, den Tod zu überwinden, in unsere Welt hineinzugehen, in unsere Welt, die er geschaffen hat und die fehlbar und voller Schuld und voller Dreck und Schmutz ist, holt er dich und mich ganz nah an seine Heiligkeit heran. Er beruft uns dazu, Heilige zu sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott, steht in 3. Mose 19. Zugegeben, das klingt ziemlich ja, kann ein bisschen strange klingen, ein bisschen fundamentalistisch. Ihr sollt Heilige sein. Eine krasse Abgrenzung zu allen anderen Menschen. Ihr seid die hell erleuchteten, alles andere ist dunkel. Und das, ich glaube, das Attribut heilig ist in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte an der einen oder anderen Stelle sicher nicht so ganz richtig ausgelegt worden und sehr überheblich interpretiert worden. Was genau das Gegenteil auch erreicht hat, was eigentlich damit gemeint ist. Eine der größten Gefahren, in der wir heute stehen, ist, ins Hemmungslose zu verfallen. Alles erreichen zu wollen, Gott zu spielen, menschliche Würde verfallen zu lassen, mit Füßen zu treten. Wenn wir Heilige sein sollen, dann sind wir dazu berufen, dafür einzustehen und dafür zu kämpfen, was der Gott der Bibel unumstößlich und heilig festgelegt hat. Wir sind seine Ebenbilder, Gottes Ebenbilder. Und so schwer wir das auch oft begreifen können, dass wir Ebenbilder Gottes sind, unsere Würde ist unantastbar. Und genau diese Würde wird an so vielen Stellen in unserer Welt, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft mit Füßen getreten, entwürdigt, uns geraubt, Menschen, anderen Menschen geraubt. Es ist unsere Pflicht, gegen Armut und gegen Ungerechtigkeit einzustehen, anders zu sein als die normalen Lösungen dieser Welt und unserer Gesellschaft. Heilig sein im Sinne von Gottes Berufung heißt, wir sollen als Christen anders sein und dem entgegenstehen, was falsch läuft. Das Gebot der Nächstenliebe ist auch unumstößlich. Wo kämpfen wir gegen Ausgrenzung, gegen Hass, gegen Lieblosigkeit, ohne Kompromisse? Wo überwindet die Motivation, die aus unserem Glauben wächst und kommt, die Grenzen von Passivität und Gleichgültigkeit? Eine Haltung für diese Dinge gilt es auch irgendwie einzuüben. Das ist ja nichts, was von jetzt auf gleich irgendwie kommt durch so eine Berufung. Ich glaube, wir müssen immer mehr das einüben, was es auch heißt, als Heilige berufen zu werden. Vorleben, dass diese tragische Schönheit, wenn man es so beschreiben will, unserer Welt, dass diese überwunden ist durch Gott, dass diese überwunden wurde, dass der Tod und der Hunger nicht das letzte Wort haben, dass es eine Pflicht ist, die Ärmsten an die erste Stelle zu stellen und ihre Interessen zu vertreten. Und auch wenn ich selbst so oft in diesen ganzen Dingen versage, Gottes Heiligkeit beruft mich dazu. Dass ich kämpfe gegen geistliche Verwahrlosung, gegen geistige Verrohung, gegen Hass und Gleichgültigkeit, soziale Ausgrenzung, gegen Rassismus und Doppelmoral. Wenn wir Ebenbilder dieses heiligen Gottes sind, dann sind wir es alle und nicht nur einige wenige, die es zu schützen gilt durch diese Berufung. Gott als der Heilige, das fordert mich heraus, ihn so zu sehen, weil es distanziert und weit weg oft wirkt, weil Gott nicht durchschaubar ist, weil er sich hinter einer riesigen Wolke versteckt, so erscheint es zumindest. Und die Menschen im Alten Testament, die diese Bilder auch hatten, diese Erlebnisse mit Gott, ich glaube, das beschreibt sehr gut, dass er im Verborgenen ist, dass Gott immer noch ein Geheimnis ist, aber ein heiliges Geheimnis. Und ihn dann solches zu erleben, das fordert mich heraus, ihm auch immer wieder neu zu begegnen, Orte und Momente zu finden, wo ich vor heiliger Ehrfurcht auch staune. Und diese Heiligkeit wiederum, die will mir nah sein, die ist nicht darauf ausgelegt, weit weg zu sein. Diese Heiligkeit Gottes, die beruft mich, diese Heiligkeit zu verkünden, dieser Welt, diesen Menschen in ihr Wert zu geben, für ihre Würde einzustehen. Das zu tun, was vielleicht Jesus einfach auch gemacht hat, den Armen zu helfen, den Nächsten bedingungslos zu lieben, die Feinde zu lieben, das ist wahnsinnig herausfordernd und das ist anstrengend und schwierig und es ist aber das, wozu Christen berufen sind, dieses Anderssein Gottes zu leben, zu zeigen und der Umwelt, den Mitmenschen weiterzugeben. Und ich schaue jeden Tag in die Zeitung oder ihr kennt die Nachrichten, Corona hin oder her. Es passieren in der Welt gerade Demonstrationen, es gibt Aufruhr, es gibt schlechte Dinge wie Armut und Ungleichheit, gegen die es zu kämpfen gilt. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns auch in dieser Heiligkeit auch aufs Herz legt, zu sagen, es ist nicht alles darauf ausgelegt, dass es kaputt geht. Es ist nicht alles verletzlich. Das, was ich in euch, in eure Welt, in euer Menschsein hineingelegt habe, das gilt es zu schützen. Das ist etwas, ein wichtiger Wert. Das ist unumstößlich. Und dafür berufe ich dich, einzustehen und diesen Menschen, anderen Menschen und mir selbst zuzugestehen, dass wir Ebenbilder Gottes sind, die in aller Größe und Heiligkeit von dem einen kommen und zu dem einen wieder gehen werden. Amen.